Ein Sultan hatte geträumt, er verliere alle Zähne. Gleich nach dem Erwachen fragte ein Traumdeuter nach dem Sinn des Traumes. »Ach, welch ein Unglück, Herr«, rief dieser aus. »Jeder verlorene Zahn bedeutet den Verlust eines deiner Angehörigen.«
»Was, du frecher Kerl«,
schrie ihn der Sultan wütend an. »Was wagst du mir zu sagen? Fort mit dir!« Und er gab den Befehl, 50 Stockschläge für diesen Unverschämten. Ein anderer Traumdeuter wurde gerufen und vor den Sultan geführt. Als er den Traum erfahren hatte, rief er, »Welch ein Glück, welch ein großes, großes Glück! Unser Herr wird all die Seinen überleben!« Da heiterte sich das Gesicht des Sultans auf und er sagte, »Ich danke dir, mein Freund. Geh sogleich mit meinem Schatzmeister und lasse dir von ihm 50 Goldstücke geben.« Auf dem Weg sagte der Schatzmeister zu ihm, »Du hast den Traum des Sultans doch nicht anders gedeutet als der erste Traumdeuter.« Mit schlauem Lächeln erwiderte der kluge Mann, »Merke dir, man kann vieles sagen. Es kommt nur darauf an, wie man es sagt.« »Also gleich mal vorweg, ich bin für Goldstücke. Allerdings habe ich auch gehört, dass es Menschen gibt, die auch mal nichts gegen Stockschläge einzuwenden haben. Aber das habe ich nur vom Hörensagen.« Herzlich willkommen zum Podcast Brain Food for Leaders. Impulse und Denkanstöße für Menschen, die Verantwortung übernehmen, für sich selbst und für andere. Mein Name ist Thomas Geuss. Jeder von uns kann es ja tagtäglich in seiner Privatbeziehung und in seiner Familie beobachten und erfahren. Kommunikation funktioniert nur unter bestimmten Bedingungen in gewünschter Weise. Beileibe nicht immer klappt die Verständigung mit der Partnerin, dem Partner oder den Kindern darüber, was zu tun ist, um ein gutes Miteinander oder ein bestimmtes Ziel zu erreichen und wer welchen Beitrag dazu leisten soll. Und wir wissen alle ganz gut, dass Kommunikation nur funktioniert, wenn die Beziehung in unseren beruflichen oder privaten Partnerschaften stimmt. Wenn sie also von gegenseitiger Wertschätzung, Respekt, Vertrauen und Akzeptanz geprägt ist. Ist dies nicht der Fall, führt Kommunikation regelmäßig zu Missverständnissen und mündet letztendlich in unproduktivem, frustrierendem und ungesunden Dauerstreit und Stress. Wie kann nun die zwischenmenschliche Kommunikation noch etwas besser gelingen? In dieser Episode wollen wir uns zwei Grundbotschaften der Kommunikation etwas genauer anschauen. Die Bedeutung einer Botschaft bestimmt letztendlich immer ihr Empfänger und nicht der Sender. Und deshalb ist die Qualität der Beziehung entscheidend für die kommunikative Wirkung des Senders. Kommen wir zur ersten Grundbotschaft. Die Bedeutung einer Botschaft bestimmt letztlich niemals ihr Sender, sondern immer ihr Empfänger. Das ist natürlich eine desillusionierende Botschaft für uns alle, insbesondere für Eltern, Lehrende und Führungskräfte. Wie bitte, ich soll relativ machtlos sein und als Ehemann abhängig von meiner Ehefrau, als Papa abhängig von meinen Kindern, als Lehrer abhängig vom Wohlwollen meiner Schüler und als Führungskraft abhängig von meinen Mitarbeitern sein? Ich kann mich noch so anstrengen und mich noch so gut vorbereiten und alles soll wirkungslos sein? Das kann doch nicht wahr sein. Nun, der Sender einer Botschaft hat natürlich Einflussmöglichkeiten auf den Empfänger und er bleibt verantwortlich für die Qualität seiner Nachricht. Aber dieser Einfluss ist nicht von direkter Natur, wie wir uns das vorstellen oder wünschen. Schon Galileo Galilei hat vor 400 Jahren eine entsprechende Feststellung gemacht. Man kann keinem Menschen etwas lehren, man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu entdecken. Von der Kirche wurde er allerdings wegen einer anderen Behauptung verurteilt, nur so nebenbei. Die Hirnforschung belegt heute recht eindeutig, dass alle Informationen, die wir aufnehmen, nicht, wie man eine Zeit lang gedacht hatte, über die Wahrnehmungsorgane, zum Beispiel das Auge, im Gehirn ein Abbild der Welt liefern, ähnlich einem Fotoapparat. Nein, wir setzen aus einem Muster neuronaler Signale aktiv ein Bild zusammen. Wir konstruieren oder rekonstruieren im wahrsten Sinne des Wortes die Welt in unserem Gehirn aus den gespeicherten Lernerfahrungen unseres Lebens. Lernen ist also ein sehr aktiver, selbstorganisierter und subjektiver Prozess, auf keinen Fall also ein Abfüllvorgang nach dem Modell des Nürnberger Trichters. Carl Rogers, ein moderner humanistischer Psychologe der Neuzeit, hat es sehr ähnlich formuliert. Wir können einer anderen Person nicht direkt etwas lehren. Wir können nur ihr Lernen fördern und herausfordern. Heißt das alles nun, ich bräuchte mich als Sender, als Ehemann, Freund, Papa, Führungskraft, Lehrkraft, Redner, nicht mehr vorzubereiten, mich nicht mehr zu engagieren für meine Sache, nicht mehr von meiner Selbstwirksamkeit überzeugt sein, weil es ja der Empfänger ist, der bestimmt, welche Wirkung ich habe? Keinesfalls, eher im Gegenteil. Ich darf nur nicht davon ausgehen, dass Informationsübermittlung ein direkter Übertragungsvorgang ist, wie die Speichereinheit meines Computers. Mein Gegenüber ist keine triviale Maschine, wo Input und Output in einer festen Beziehung stehen. Mein Gegenüber ist ein autonomes, lebendiges, sich selbst steuerndes Wesen mit eigenen Bedürfnissen, Wünschen, Motiven, Erwartungen und eigenem Willen und auch Widerwillen. Die Wirkung meiner Botschaft hängt also in hohem Maße von der Bereitschaft und dem Wohlwollen des Empfängers ab, mein Informationsangebot anzunehmen, es mir abzukaufen. Der Empfänger wählt aus meinem Angebotsmenü aus, was ihm schmeckt und passt. Die kommunikative Herausforderung ist eine höchst komplexe, manche sagen auch, es sei eine Kunst. Denn ich muss den Empfänger meiner Botschaft nämlich so erreichen, dass er sich aktiv und selbstmotiviert meinem Menüangebot nähert und sich dann selbst von seiner Qualität überzeugt und auswählt. Vielleicht ist an dieser Stelle das beste Bild und die nützlichste Empfehlung: Behandle deine Mitmenschen so, wie du selbst gerne behandelt werden möchtest. Kommen wir zur zweiten Grundbotschaft. Die Qualität der Beziehung ist entscheidend für die kommunikative Wirkung des Senders. Schon Paul Watzlawick hat in seinem Klassiker Menschliche Kommunikation von 1969 auf den Unterschied zwischen Inhalts- und Beziehungsaspekt hingewiesen. Der Inhaltsaspekt vermittelt die Daten, der Beziehungsaspekt weist an, wie diese Daten aufzufassen sind. Watzlawick betont die Bedeutung der Beziehung für die zwischenmenschliche Kommunikation im zweiten seiner berühmten Axiome. Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt derart, dass der letztere, also der Beziehungsaspekt, den ersteren, also den Inhaltsaspekt bestimmt und daher eine Metakommunikation ist. Die Bedeutung der Beziehung kann auch aus einem humanistisch-psychologischen Werte- und Erfahrungshintergrund begründet werden, nämlich Menschen bringen ihr Interesse, Können, Engagement nur in dem Maße in ein Zusammenleben und eine Zusammenarbeit ein, wie sie sich als vollwertige Partner akzeptiert, gewertschätzt und verstanden fühlen. Fühlen sie sich abgewertet, gering geschätzt, unfair oder von oben herab behandelt oder gar bedroht, werden sie auf Distanz gehen, sich schützen, taktisch und vorsichtig agieren und mehr oder weniger ein abwehrorientiertes Fassadenverhalten zeigen. Warum hat die Beziehung eine so herausragende Bedeutung für erfolgreiche Kommunikation? Mit einer Metapher können wir sagen, die Beziehung sei die Spur, die die Kommunikation hinterlässt und die wiederum die Kommunikation erheblich mitbestimmt. Die Beziehung ist nicht die Kommunikation selbst, sondern etwas, das aus ihr entsteht, eine Art Zusammenfassung. Wenn wir über Beziehung sprechen, fassen wir gewissermaßen die lange Folge von Einzelkommunikation auf einer Metaebene zusammen. So beschreibt Peter Schlötter Kommunikation und Beziehung in seinem Buch Das Spiel ohne Ball. Wenn es also vom guten Willen meines Kommunikationspartners, meines Ehepartners, meines Kindes, meines Mitarbeiters, meines Kollegen, meines Vorgesetzten abhängt, ob er mich versteht, dann ist seine Beziehung zu mir spielentscheidend. Erlebt mich der andere als glaubwürdig, fair und vertrauensvoll, ist die Chance groß, dass er sich mir gegenüber genauso verhält und mitspielt. In seinem Bestseller »Die sieben Wege zur Effektivität« schreibt Stephen Covey im Kapitel über das emotionale Beziehungskonto: Wenn das Vertrauenskonto groß ist, ist die Kommunikation leicht, schnell und effektiv. Ist mein Beziehungskonto überzogen, laufe ich auf Minenfelder. Ich muss sehr aufpassen, was ich sage. Ich muss jedes Wort abwägen. Hier muss ich immer auf Rückendeckung achten, herummanövrieren. Viele Organisationen, viele Familien und viele Ehen sind voll davon. Covey nennt 6 Möglichkeiten, Einzahlungen auf das emotionale Beziehungskonto zu leisten. Den anderen verstehen, sich für ihn, für seine Sicht auf die Welt interessieren. Auf Kleinigkeiten achten, aufmerksam sein, höflich und zuvorkommend. Verpflichtungen, Versprechen einhalten, also verlässlich sein. Gegenseitige Erwartungen klären. Persönliche Integrität zeigen und dem anderen gegenüber loyal sein. Wenn man einen Fehler gemacht hat und so etwas vom Beziehungskonto abhebt, sich ehrlich dafür entschuldigen. Und wie kann das nun praktisch umgesetzt werden? Was kann der Sender konkret tun? Zunächst mal offen sprechen. Sag offen, was dich bewegt, vermeide Vorwürfe und schildere einfach, womit du dich unwohl fühlst. Sag ich, so bleibst du bei deinen eigenen Gefühlen, Du-Sätze beinhalten meist Angriffe und führen zu Gegenattacken. Bleibe bei konkreten Situationen. Dein Partner versteht so besser, was du meinst. Wenn du Verallgemeinerungen wie nie und immer verwendest, werden ihm wahrscheinlich sofort Gegenbeispiele einfallen. Sprich konkretes Verhalten an. So vermeidest du es, den Partner zum Beispiel pauschal als langweilig oder unfähig zu erklären. Denn dann müsste er sich als Person verteidigen und wird sich nicht ändern wollen. Über ein einzelnes Verhalten wird er dagegen mit sich reden lassen. Und bleib am Thema. Alte Probleme aus der Vergangenheit wieder aufzuwärmen, führt nur zu neuem Streit. Die Lösung der gegenwärtigen Schwierigkeiten wird so nur erschwert. Und was kann ich als Empfänger, also als Zuhörer tun? Zunächst einmal zeig, dass du zuhörst. Wende dich deinem Partner, deiner Partnerin zu und halte Blickkontakt. Du kannst durch Nicken signalisieren, dass du ihm folgst. Eine andere Möglichkeit sind Ermutigungen wie: Ich würde gern mehr darüber hören. Fasse das Gehörte zusammen. Wiederhole nochmal mit eigenen Worten, was die Partnerin gesagt hat. So merkt sie, ob alles richtig bei dir angekommen ist und kann Missverständnisse korrigieren. Öffnende Fragen stellen. Der andere muss so antworten können, wie er will. Schlecht ist es, wenn er sich erst gegen Unterstellungen wehren muss, etwa: Lag das an deiner Unsicherheit? Lobe gutes Gesprächsverhalten. Wenn dein Partner sich an die Regeln hält, könntest du das ruhig erwähnen. Es freut mich sehr, dass du das so offen gesagt hast. Sage ihm, wie du seine Worte empfindest. Wenn du mit den Äußerungen deines Partners nicht einverstanden bist, schildere ihm, wie es dir dabei geht. Du könntest sagen: Ich bin verblüfft, dass du das so siehst. Sage ihm nicht: Das ist völlig falsch. Selbstverständlich ist auch Zustimmung erlaubt. So, das waren zum Abschluss noch einige Anregungen. Ich wünsche dir viel Spaß und eine gelingende Kommunikation. Weitere Podcasts findest du wie immer unter brainfoodforleaders.com. Dort kannst du mir auch gerne deine Erfahrungen mitteilen. Ich freue mich natürlich, von dir zu lesen, zum Beispiel über unsere Instagram- oder Facebook-Seite. Und wenn du unseren Podcast Freunden weiterempfiehlst, die davon profitieren könnten. Vielen Dank dir fürs Zuhören. Pass gut auf dich auf. Lead your life, dein Thomas.